Ja, schön, dass es wieder so zahlreich besucht ist. Also es wird um Verschwörungstheorien gehen heute Abend. Das Thema hat so eine gewisse Eigendynamik. Das heißt, die meisten Leute, die darüber irgendwie wissenschaftlich oder auch so politisch polemisch reden, haben dann so die Tendenz, sich dann selber auf so einen Sockel zu stellen und über diese ganzen anderen Spinner zu reden, die da irgendwo dieses komische Zeug machen. Und ich habe eine völlig andere Strategie jetzt mal eingeschlagen, um das so ein bisschen aufzubrechen. Das heißt, ich werde das Ganze eigentlich eher an Verschwörungstheorien aufhängen, an die ich selber irgendwann mal geglaubt habe oder die ich irgendwann in Betracht gezogen habe. Also jetzt nicht alle, all das schaffen wir nicht, aber so exemplarisch so ein paar. Zuerst möchte ich aber gerne noch ein Stück vorlesen, schon mal aus meinem Buch zu dem Thema. Das es bisher jetzt allerdings nur bei mir im Selbstverlag gibt. Also da bin ich noch auf der Suche nach einem Verlag. Und es geht einfach darum, den Untertitel zu erklären. Also das ist dann Niemand regiert die Welt. Und dieses Motto habe ich mir nicht selber ausgedacht, sondern das habe ich aus einem englischen Buch, das es bisher auch noch nicht auf Deutsch gibt. Dieses Buch heißt Them, Adventures with Extremists und ist von John Ronson. Und da taucht dieser Satz auch auf. Und ich lese einfach mal dieses Stück vor, das ist so schön, glaube ich, zur Einstimmung ins Thema. Niemand regiert die Welt, erfährt der britische Journalist John Ronson von jemandem, der es wissen muss, von einem Angehörigen der Weltverschwörung. Ronson hatte sich Ende der 90er aufgemacht, die kleine Gruppe von Mächtigen zu finden, von der sämtliche von ihm in teilnehmender Beobachtung beforschten Extremisten sagten, dass sie die Welt regieren und alles kontrollieren würden. Er kreiste die fragliche Gruppe immer weiter ein und hörte nicht auf zu fragen, bis er sie schließlich in Portugal aufspürte. Dabei stellte sich dreierlei heraus. Die Teilnehmer der Bilderberg-Treffen, Zentrum der meisten konkreten Weltverschwörungsideen, versuchen tatsächlich, die Globalisierung voranzutreiben und Politiker an die Macht zu bringen, die dazu hilfreich erscheinen. Zitat: Zu sagen, dass wir nach einer Weltregierung streben, ist übertrieben, aber nicht völlig unlauter. Diejenigen von uns, die bei den Bilderberg-Treffen zugegen sind, denken, dass wir nicht für alle Zeiten um nichts kämpfen und dabei Menschen töten und Millionen obdachlos machen können. Also dachten wir, eine einzige Gemeinschaft, die sich über die Welt erstreckt, wäre eine gute Sache. Des Weiteren streiten sie nicht mal unbedingt ab, dass sie damit massiv in die gesamte Weltpolitik eingreifen. Und zu guter Letzt sind sie dennoch davon überzeugt, dass ihnen die Kontrolle, wenn sie sie je gehabt haben sollten, längst entglitten ist. Die Bilderberger genießen die über sie verbreiteten Verschwörungstheorien bis zu einem gewissen Grad, da sie ihnen das Gefühl geben, wirklich noch die Kontrolle zu haben. Denn, so sagt einer von ihnen, niemand regiert die Welt, die Märkte regieren die Welt. Ronson beschreibt den irgendwie desillusionierenden Effekt, den diese banale Begegnung mit der angeblich sinistren Weltverschwörung für ihn hatte. Zitat: Hin und wieder erinnere ich mich wehmütig an die Zeit, als ich noch nichts wusste. Es bleiben so wenig Mysterien übrig und gerade bin ich wohl dabei, auch die Bilderberger in die schäbige Welt des Bekannten zurückzuführen. Dann stellt er fest, dass die Art, wie die Islamisten und Neonazis und Verschwörungstheoretiker, die er beforschte, über westlichen kosmopolitischen Liberalismus als eine Art Glaubenssystem reden, ihm wenigstens das Gefühl geben würden, er hätte eins. Im Interview mit CNN spricht Ronson davon, dass den Bilderbergern bewusst sei, dass die Geheimnistuerei, die insbesondere auf Henry Kissinger, eines der Gründungsmitglieder der Bilderberger, zurückgehe, längst von anderen namhaften Teilnehmern der Treffen, wie dem früheren britischen Außenminister Lord Owen, als problematisch angesehen würden, da sie Anlass für immense Verschwörungstheorie liefern. Zitat: Das ist aber keine Verschwörung, das ist die Welt. So laufen die Dinge eben und das ist ziemlich gut so. Aber ich sage Ihnen etwas. Wenn Extremisten und Anführer militanter Gruppen glauben, dass die Bilderberger hinter ihnen her sind, um sie platt zu machen, dann haben sie recht. Das tun wir. Wir sind beispielsweise gegen islamischen Fundamentalismus, denn er ist gegen die Demokratie. Ist die Geheimhaltung von Bilderberg nicht auch gegen die Demokratie? Fragt Ronson. Wir sind nicht geheim, entgegnete sein Informant. Wir sind privat. Je mehr er sich mit den Bilderbergern beschäftigt, desto mehr Verständnis entwickelt Ronson für sie. Es gelingt ihm in seinem Bestseller Them, sein britisches und amerikanisches Lesepublikum für sie einzunehmen oder sie wenigstens stark zu banalisieren. Doch erreichen solche schönen Entzauberungen nur diejenigen, die sich noch überzeugen lassen. Die anderen, gerade das konspirationistische Milieu, das sich ständig in der Kommentarsektion des deutschen Online-Magazins Telepolis versammelt, erklärten John Ronson kurzerhand zum Teil der Verschwörung, um gleich darauf zu antisemitischen Tiraden auszuholen. Ein User namens Surf Cheng schrieb, Jesus war der erste Verschwörungstheoretiker und wurde von den J... auch schwupps gekreuzigt. 2000 Jahre Judenverfolgung sprechen für sich und sie machen so weiter. Prost, Shalom, Heil, Jahwe. Ein anderer User namens Arthur D. schreibt über das richtige Bild von den Bilderbergern. Vielmehr werden da wohl eher Themen durchgesprochen, wie sich eine Unterjochung des arbeitenden Volkes mit dem geringstmöglichen Widerstand durchsetzen lässt. Und ein weiterer User fasst zusammen, nahezu alle Tollheiten, die zu unserer gegenwärtigen globalen Krise, sei es wirtschaftlicher, sozialer oder politischer Natur geführt haben, wurden bei solchen Treffen in Geheimzirkeln ausgedacht. In Klammern, es gibt nicht nur Bilderberger. Ja, also das vielleicht mal so zur Einstimmung, auch womit man es so zu tun hat bei diesem Thema. Ich werde jetzt, wie gesagt, das so ein bisschen an meiner eigenen Glaubensgeschichte aufzurollen versuchen und also bestimmte Begriffe recht exemplarisch auch dran erklären kann. Also ja, vielleicht jetzt hoffentlich alle dieses Handout. Das heißt, ich will so drei Komplexe abhandeln, die sich halt mit drei bestimmten Verschwörungskomplexen auch ganz gut erklären lassen. Ich skippe jetzt einfach mal die allgemein umfassende Verschwörungstheorie, die bei uns in der Schule gelehrt wurde. Also ich bin in der DDR noch aufgewachsen und da gab es also eigentlich dieses von allen akzeptierte Weltbild oder von den meisten Leuten akzeptierte Weltbild, dass es halt nur so diese kleine reaktionäre Clique von Imperialisten sei, die die Völker der Welt davon abhält, in Frieden und Freiheit zu leben, und wenn man die irgendwie mal los wäre, dann wäre alles prima. Also das habe ich mir nicht ausgesucht, das damals zu glauben. Das glaubten einfach so ziemlich alle um mich herum. Deswegen lasse ich das jetzt einfach mal raus aus dieser Analyse. Ich fange einfach mal an mit etwas, was dann mehr so in meine Teenie-Phase hineingehört. Der Versuch, mir zu erklären, was jetzt eigentlich genau um mich herum dann passiert ist nach der Wende. Also um das vielleicht ein bisschen zu erläutern, also ich komme halt aus einer relativ kleinen Stadt, so einer Provinzstadt am Harz, die so die Hälfte der Bevölkerung in einem sehr großen Betrieb gearbeitet hat damals noch, und man kann das dann so jetzt, wenn man auch so eine Verschwörungserzählung draus machen will, halt ganz schön malen. Also so die Stadt hatte halt jede Menge Touristen, landschaftlich alles sehr reizvoll, Fußballclub in der zweiten Liga, immer kurz vorm Aufstieg, keine Ahnung. Also man müsste dann halt nur so diese Aspekte mit ethnisch gesäuberte Volksgemeinschaft irgendwie beiseite lassen, dann gibt das ein schönes Bild. Der Punkt war dann halt 1990, dass halt wie in den meisten anderen Städten in der DDR überlegt wurde, wie man jetzt dieses Volkseigentum, also hauptsächlich diese volkseigenen Betriebe, in Privateigentum überführt. Dazu wurde dann die Treuhandanstalt gegründet. Und der hauptsächliche Aspirant auf das, also diese neue Eigentümerrolle bei uns in der Stadt, war Ernst Albrecht, ehemaliger Ministerpräsident von Niedersachsen, also auch eher so ein ziemlich reaktionärer Mensch, der dann uns natürlich auch so allerlei versprach, was er mit der Stadt vorhat und dass er natürlich sämtliche Arbeitsplätze erhalten möchte und so weiter. Anfang 1991 geschah dann allerdings etwas, was allgemein für ziemliches Entsetzen sorgte, weil der Chef der Treuhandanstalt, also Detlef Carsten Rohwedder, dann bei einem Anschlag ums Leben kam. Und unmittelbar danach, innerhalb der nächsten 2 oder 3 Wochen, eigentlich die allermeisten Betriebe in der ehemaligen DDR halt den Besitzer wechselten, fast alle für 1 Mark. Ernst Albrecht kaufte dann unseren Betrieb für diesen Betrag. Und die neue Treuhandchefin war zudem auch noch die Finanzministerin gewesen unter ihm in Niedersachsen. Also da gab es dann sofort natürlich diese ganzen Überlegungen, wer da jetzt eigentlich mit wem gekungelt hatte, dass das alles so reibungslos und schnell passieren kann. Diese Überlegungen war natürlich dann genau in diesem, sage ich jetzt mal, leninistischen Kontext, in dem die meisten Leute dann halt doch immer noch geprägt waren, sehr schnell auch zu so einem gedanklichen Kurzschluss geworden. Das heißt, man überlegte jetzt genau auch nach der klassischen Lenin-Frage, nach dem Cui Bono, ob jetzt halt auch die Leute, die von diesem ganzen Vorgang profitiert haben, natürlich auch die gewesen sein könnten, die diesen Anschlag beauftragt haben. Das blieb alles eher so ein bisschen diffus, ist aber bis heute, glaube ich, so ein typisches Folklore-Thema im Osten. Also das gibt es dann auch für jede Stadt, wo man hinkommt, je nachdem, der Betrieb hatte dann natürlich irgendeine unglaublich tolle, ein unglaublich tolles Erzeugnis vorzuweisen, irgendein bahnbrechendes Produkt, das jetzt unbedingt vom Westen vom Markt gedrängt werden musste und so weiter. Also da gibt es dann für jede Stadt die eigene Verschwörungstheorie. Ein westdeutscher Journalist griff diesen ganzen Komplex dann thematisch auf. Das war Gerhard Wisniewski. Also er machte das dann noch mit anderen Journalisten zusammen, aber also das war schon so die treibende Kraft an der Stelle. Und aus diesen Ungereimtheiten bezüglich des Anschlags auf Rohwedder konstruierte er halt so ein etwas größeres Bild. Also bei Rohwedder war jetzt der Hauptpunkt, den er vorbrachte, dass er wegen der militärischen Präzision dieses Anschlags halt bezweifelt hat, dass das wirklich von linksradikalen Terroristen ausgeführt wurde. Also es war halt ein Präzisionsschuss durch die Aorta aus über 60 Metern Entfernung oder so. Er untersuchte dann noch andere Anschläge vorher und kam zu dem Schluss, dass es also bei fast allen Anschlägen in den 80ern also sehr große Lücken in der offiziellen Darstellung gab, was ihn zu der These veranlasste, dass die gesamte dritte Generation der RAF, die also in den 80ern ja wirksam gewesen sein soll, eine reine Geheimdienstveranstaltung gewesen sei. Aus diesen Überlegungen entstand dann das Buch Das RAF-Phantom, das also auch eine ziemlich heftige Diskussion ausgelöst hat. Nicht zuletzt auch in der Linken, die sich dann natürlich schon davon angegriffen fühlten, dass jetzt jemand diese gesamten 10, 15 Jahre RAF-Geschichte jetzt einfach mal so ja, mehr oder weniger beiseite schiebt. Damit natürlich auch all die Versuche vorher, diese ganzen Anschläge zu legitimieren, jetzt aus linker Sicht so ein kleines bisschen ad absurdum führte damit. Wisniewski ging dann allerdings weiter und ließ es nicht bloß bei dieser Überlegung, ob die Anschläge andere Urheber hatten, sondern es ging eben dann genau wieder auch um das Cui Bono. Er schaute also auch, wer von den Anschlägen im Nachhinein dann seiner Meinung nach profitiert habe und versuchte dann wirklich so einen großen Plot aus praktisch allen deutschen Sicherheitsbehörden, verschiedenen Lobbygruppen und natürlich auch einem ausländischen, amerikanischen Einfluss auszumachen. Das wurde dann auch schon in diesem ersten Buch ausgesprochen barock. Allerdings, wir kommen später dann nochmal kurz auf Wisniewski. Es war noch nicht ansatzweise so, wie soll man sagen, ideologisch motiviert bei ihm, wie das dann später der Fall war. Also er war dann doch noch sehr viel dichter an den Fakten. Warum wurde das geglaubt, beziehungsweise warum habe ich das auch geglaubt damals? Es liegt eigentlich auf der Hand, dass in dieser Geschichte natürlich eine massive Aufwertung der eigenen Rolle in diesem Geschehen einfach mal liegt. Also das heißt, gerade eben war jetzt halt die Systemauseinandersetzung vorbei. Also man war jetzt nicht mehr auf dem Weg zum globalen Sozialismus. Das war irgendwie alles erledigt 1990. Und jetzt gibt es praktisch diesen Alternativplot, der den Leuten aber schon wieder nochmal den Eindruck vermittelt, sie sind immer noch an der Frontlinie irgendeiner gigantischen Auseinandersetzung. Der Betrieb, der bei ihnen in der Stadt zum Verkauf stand, war jetzt halt Gegenstand einer solch gigantischen Verschwörung, die sich da halt jetzt auch nicht mal davon zurückhielt, irgendwelche Leute aus dem Weg zu räumen, um da dran zu kommen. Das sorgte also erstmal schon wieder für so eine schöne neue Vorstellung, auch vom eigenen an der Stelle. Also das heißt, dieses Volkseigentum war also sogar noch während seiner Abwicklung und teilweise auch danach immer noch irgendwas, was geschichtlich bedeutsam war und wogegen solche Kräfte mobilisiert werden mussten.
Wie kam man dazu, anzunehmen, dass Rohwedder im Gegensatz zur Reul sich gegen diese Privatisierung gestemmt hätte?
Also, ich versuch's mal kurz zu machen, also sonst kommen wir vielleicht so ein bisschen raus jetzt aus dem Flow, aber also er hat ja bei all diesen Anschlägen dann immer so ein Bild von vorher, nachher gezeichnet, bei Alfred Herrhausen, dem Deutsche Bankchef, der 89 einem Anschlag zum Opfer fiel, ging es dann halt darum, dass er für den Schuldenerlass der Dritten Welt eingetreten war und solche Dinge, die dann halt auch alle sehr schön gestrichen wurden. ein bisschen rausgelassen wurde, dass die Deutsche Bank von einem solchen Schuldenerlass halt massiv profitiert hätte einfach mal. Das war also alles andere als so ein uneigennütziger Vorgang. Bei Rowe, da ging es jetzt natürlich darum, dass 1990, als er jetzt hauptsächlich seine neuen Pläne da vorstellte, man noch von völlig anderen Zahlen ausging. Also üblicherweise waren das einfach die gefakten Planzahlen eben noch aus der DDR, die halt teilweise wirklich gefälscht waren, teilweise auch einfach von anderen Voraussetzungen ausgingen, eben noch von diesem planwirtschaftlichen Szenario, das halt mit westlichen Bedingungen gar nicht so kompatibel war. So dass Rohwedder jetzt meinte, natürlich sanieren, Arbeitsplätze erhalten. Er war auch in der BRD schon als so ein Sanierer irgendwie aufgefallen bei Höchst, glaube ich, wo er halt den Betrieb halt vorübergehend gerettet hatte, sozusagen. Und da ist natürlich auch ein massiver Kurswechsel dann zu sehen an der Stelle. Das ist gar keine Frage, aber der war ohnehin schon fällig. Also die meisten Leute gingen dann davon aus, dass diese Planzahlen halt so irgendwie nicht haltbar wären. Also man kann diesen Bruch so darstellen, aber es, also die Fakten sprechen dann so ein bisschen dagegen. Aber da, also ich, das vielleicht dazu noch. Also wie gesagt, die der Hauptgrund, weshalb das so populär wurde, war eben genau diese Aufwertung der eigenen Geschichte an der Stelle. An dieser Stelle sind wir jetzt auch noch durchaus an einem Punkt, wo die akademische Beschäftigung mit Verschwörungstheorien, also genau das Gleiche, da erstmal auch rausstellen würde, also dass die Hauptvoraussetzung für eine Verschwörungstheorie, die halt dann auch wirklich populär wird, halt so eine Vorstellung ist von einem eigenen Kollektiv, irgendeiner eigenen Sache oder Ideologie, die von außen angegriffen wird. Dieses eigene wird dann halt auch meistens noch so ein bisschen beschönigt, idealisiert, essentialisiert und zu so einem Eigentlichen gemacht. Also das ist eigentlich der Gesellschaftsentwurf gewesen, der sich hätte durchsetzen müssen überall. Und diese äußere Bedrohung, die dann halt kommt und das kaputt macht oder unterminiert, greift auch ganz gezielt die Sachen an, die man halt selber daran am eigenen so besonders fand, so herausragend wichtig fand. In dieser Vorstellung von so einer parasitären, zersetzenden Kraft von außen, die das eigene Kollektiv zerstört oder unterminiert, steckt natürlich so eine sehr antisemitische Vorstellung schon drin. Also genau diese Zersetzung ist ja eigentlich immer so dieser Hauptvorwurf im Antisemitismus. Allerdings muss man das wirklich trennen. Also das wird halt immer gern so synonym gebraucht, Verschwörungstheorien, Antisemitismus. Allerdings gab es halt moderne Verschwörungstheorie so in diesem Weltverschwörungsszenario schon mindestens 100 Jahre vor dem modernen Antisemitismus, wie wir ihn auch heute noch kennen. Das heißt, einerseits brauchte dieser moderne Antisemitismus die Verschwörungstheorie, um überhaupt ausformuliert werden zu können. Also ohne einen solchen Plot, dass die Juden halt jetzt tatsächlich vorhätten, die Weltherrschaft zu ergreifen und alle anderen halt durch Zersetzung dafür reif zu machen für diese Weltherrschaft, wäre es zu dieser Verschärfung ideologisch kaum gekommen. Und es gab eben vorher, wie gesagt, fast 100 Jahre lang schon diese moderne Weltverschwörungsvorstellung, ohne dass darin Juden wirklich eine besondere Rolle gespielt hätten. In der Regel war es dann eher sowas wie die französischen Philosophen, die halt dann über die französische Revolution halt auch andere Gesellschaften zu unterminieren versuchten. Oder im 19. Jahrhundert dann hauptsächlich halt diese Vorstellung, dass die britische Handelsbourgeoisie halt das europäische, also die europäischen Arbeiter halt aufwiegeln würde, um halt den Kontinent zu destabilisieren und davon dann selbst zu profitieren. Das gab es also, wie gesagt, alles auch schon, ohne dass Juden darin jetzt irgendwie großartig aufgetaucht wären. Also das sollte man immer schön auseinanderhalten an der Stelle. Neben diesem eigenen, das dann halt zum Eigentlichen noch verklärt wird, ist so der dritte wichtige Punkt von den Voraussetzungen her, eine Gruppe oder vielleicht auch eine ganze Gesellschaft, die sich in irgendeiner Form bedroht sieht, vom Bedeutungsverlust oder eben möglicherweise wirklich von der vom Untergang an der Stelle. Entweder es ist also von vornherein der Fall, dass also eine Gesellschaft schon so homogenisiert ist, dass sie das als einen Generalangriff auf sich wertet. Also das dürfte in der DDR der Fall gewesen sein, wo also die meisten Leute schon von so einem Gesamtinteresse ausgingen. Oft ist es allerdings eher so, dass eine bestimmte gesellschaftliche Gruppe es irgendwie schafft, diese Bedrohung für sich dann zu einer allgemeinen Bedrohung zu machen. Also da auch, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel halt der deutsche Adel, der halt dann im 19. Jahrhundert natürlich davon bedroht war, dass jetzt halt eine bürgerliche Revolution genau, auch wie in anderen Ländern vorher schon, ihm einfach mal sämtliche Grundlagen entzieht und der sich dann selber zum Retter vor der englischen Verschwörung oder eben auch vor der kommunistischen Weltverschwörung dann aufschwang und damit also schwupps wieder eine gesellschaftliche Rolle hatte und dann eben zum Beispiel auch das gesamte Militär unter die Fuchtel bekam. Also das war dann eine erfolgreiche Strategie. Man kann das so in diesem Dreitakt fassen. Also erstmal auf dieser persönlichen Ebene, sie sind hinter mir her, diese paranoide Vorstellung, die das bei Einzelpersonen erstmal ist, das wird dann ausgeweitet zu so einem, sie sind hinter uns her. Und wenn es dann diese Eskalation gibt, wie das dem Adel dann eben im 19. Jahrhundert gelungen ist oder in der DDR von vornherein schon der Fall war, dann sind sie eben hinter uns allen her. So, das ist, glaube ich, dann so die anschaulichere Formel dazu. Also zur Bewertung dieses ganzen RAF-Phantomenkomplexes lässt sich jetzt rückblickend halt nur sagen, dass halt tatsächlich viele von diesen Anschlägen nicht aufgeklärt wurden, dass eben auch diese Lücken, die Wisniewski da ausmachte, also überwiegend schon Lücken sind. Also er hat sich auch mit auch später dann mit weiteren Anschlägen oder Geheimdienstaktionen in diesem Zusammenhang beschäftigt, zum Beispiel auch mit dem Szenario Bad Klein 1993, wo also angeblich sich ein RAF-Terrorist selbst ermordet haben soll, wo Wisniewski also relativ sicher davon ausging, dass das nicht der Fall war, sondern dass es halt eine Exekution war durch die GSG 9. Das ist auch eine Version, die alles andere als unhaltbar ist an der Stelle. Aber der Kurzschluss ist eben genau dieses cui bono, was ich schon angedeutet hatte, also diese Lenin-Formel, also jetzt von den Leuten, die davon profitiert haben im Nachhinein, wirklich zwangsläufig darauf zu schließen, wer es auch beauftragt hat, weil diesen Zusammenhang kann man halt eigentlich an der Stelle nirgendwo herstellen und auch alles, was Wisniewski dazu vorschlägt, sind eigentlich schon sehr krasse Phantasmagorien, also auch viele Sachen, die er aus anderen Kontexten, Verschwörungserzählungen und so weiter halt bezogen hat in dem Zusammenhang. Man kann also aus diesem RAF-Phantomkomplex also auch noch so die Überlegung beziehen, dass es halt durchaus dumm ist, jetzt den kapitalistischen Normalzustand von Vorteilsnahme und so weiter nicht als solchen anzusehen, sondern ihn stattdessen mit Verschwörungstheorien erklären zu wollen. Aber es ist eben mindestens genauso dumm, Konspiration zur gemeinsamen Vorteilsnahme eben nicht auch als Teil des kapitalistischen Normalzustands anzusehen. Also das ist in der Tat eben einfach eine Option, die Menschen in einer bestimmten Position einfach zur Verfügung steht, die sich ihnen anbietet und die sie vermutlich dann auch wahrnehmen werden.
Nach dem, was du da sagst, ja dann sehr häufig genau im Zusammenspiel mit Verschwörungstheorien eigentlich versuchen, Verschwörungen zu praktizieren, oder? Die Verschwörungstheorie selbst als Mittel, um Verschwörung zu realisieren, oder?
Ist ein häufiges Mittel. Also wenn man jetzt an die 30er Jahre dann einfach mal denkt in der Sowjetunion, also die Strategie, die dann diese CK-Nachfolgeorganisation NKWD dann halt gefahren ist, die haben natürlich dann wirklich so ein Verschwörungskonstrukt entwickelt, um sich eigentlich selbst gegen die Gesellschaft verschwören zu können. Da gab es dann also diesen homogenen Block aus Trotzkisten und Rechtsabweichlern, die alle im Auftrag der deutschen Faschisten halt versuchten, die Sowjetunion zu untergraben und für eine faschistische Machtergreifung irgendwie vorzubereiten. Das war natürlich eine völlige Spinnerei, also dafür gibt es überhaupt keinen Beleg, dass das in der Form passiert ist. Und das war aber eben die offizielle Doktrin in diesem Geheimdienstszenario. Und die wurde dann als Vorwand benutzt, um eben selber klandestin völlig in so einem rechtsfreien Raum Leute erschießen zu können in großen Mengen. Also das gehört zusammen auf jeden Fall. Also meistens werden Verschwörungstheorien in der politischen Praxis auch von Leuten verwendet, die selber sich verschwörerisch betätigen. Das also trifft zu.
Was ihr damals in der DDR gelernt habt, war das dann auch schon irgendwie antisemitisch durchsetzt? Oder?
Das wäre jetzt ein bisschen knapp, glaube ich, an der Stelle. Also ich würde auch bitten, vielleicht die Diskussion auf danach zu verschieben, sonst geht so ein bisschen der Faden verloren. Also geht da jetzt noch kurz drauf ein, aber dann vielleicht machen wir einfach weiter. Also es gab diesen Antizionismus offiziell. Also natürlich waren alle gegen Israel und für Arafat. Das war so der Film, der da einfach lief. Aber inwiefern das jetzt wirklich noch in dem Sinn antisemitisch funktioniert hat, das spielte sich schon eher in Randbereichen ab. Diese manifeste antisemitische Phase war eigentlich seit den 50ern vorbei. Man duldete aber eben schon auch den Antisemitismus in zahlreichen Ländern, mit denen man freundschaftlich verbunden war. Also da wird auch immer noch dran geforscht, so an dieser Frage. Also Thomas Hauri wäre da empfohlen, vielleicht als Lektüre Antisemitismus von links, wo es auch sehr viel um die DDR geht. Aber also er ist da auch nur für die 50er halt wirklich dezidiert in seinem Urteil danach. Und wie gesagt, also ich habe ja dann auch eher bloß noch die 80er mitbekommen. Also da spielte das eigentlich keine Rolle. Also Juden waren einfach, war einfach kein Thema, glaube ich, so in dem Sinn. Keine Ahnung. Ja, aber so viel erstmal zu diesem RAF-Komplex. Also wie gesagt, daran jetzt hoffentlich so ein bisschen klar geworden, was das mit dieser Bedeutungsaufwertung fürs eigene Kollektiv auf sich hat und eben auch mit dieser von diesem Bedeutungsverlust vorher betroffenen Gruppe oder Gesellschaft. Das Zweite ist so ein bisschen komplizierter, weil also ich auch annehme, dass diese Verschwörungserzählung, die damit zusammenhängt, ein bisschen unbekannter sein dürfte. Ich versuche es jetzt trotzdem kurz zu bringen. Also das heißt, es geht eigentlich um die Auffassung von mehreren hundert amerikanischen Virologen, Chemikern und Biologen, die nicht der Ansicht sind, dass der HIV-Virus halt AIDS verursacht, sondern die halt davon ausgehen, dass es eigentlich eine Krankheit ist, die hauptsächlich über verschiedene Risikofaktoren zu erklären ist. Da wäre also an allererster Stelle jetzt für Amerika selber halt Medikamentenmissbrauch, glaube ich, das, was sie dann auch immer ins Feld führen. Also sowas wie täglicher, mehrfacher Gebrauch von Antibiotika und solche Sachen, die halt dann irgendwann das Immunsystem unfähig machen, sich irgendwie selbst zur Wehr zu setzen. Für andere Gesellschaften, jetzt gerade natürlich in Afrika, spielt dann halt sowas wie Mangel oder Fehlernährung einfach eine größere Rolle. Sie haben natürlich neben dem Medikamentenmissbrauch auch noch andere Sachen halt als Möglichkeiten vorgeschlagen, die halt so eine Rolle spielen können. Also was jetzt einfach ein Risikofaktor sein könnte, dazu gehört eben auch Drogenmissbrauch, wobei sie das also sehr klar von Drogengebrauch abgegrenzt haben. Also es ging ihnen da jetzt gar nicht unbedingt darum, dass gelegentlicher Drogengebrauch jetzt an der Stelle ein Risiko darstellt. Sie sprachen dann eher von solchen Sachen wie tägliche Einnahme von solchen Sachen wie Amylnitrat oder Amphetamin, Methamphetamin zum Beispiel. Und konnten also auch geltend machen, dass also bei den ersten AIDS-Fällen, die dokumentiert und untersucht wurden, diese Risikofaktoren eigentlich alle anzutreffen waren, also auch in einem enormen Ausmaß. Diese Geschichte selbst ist jetzt so noch nicht wirklich eine Verschwörungserzählung, also weil es eigentlich erstmal bloß um einen wissenschaftlichen Disput geht, der natürlich dann auch nicht ganz unschön verlaufen ist. Also die Protagonisten dieser Auffassung sind halt schon überwiegend aus dem wissenschaftlichen Betrieb dann irgendwie rausgeekelt wurden oder wurden irgendwie lächerlich gemacht. Der große Verschwörungsplot kommt dann erst an der Stelle, wo es halt auch wirklich um die Ausnutzung dieses Szenarios durch die Pharmaindustrie geht. Das heißt, sie schossen sich dann hauptsächlich auf eine Firma ein, die in den 70er Jahren noch unter dem Namen Burroughs Wellcome firmierte. Heute ist das nach vielen, vielen Fusionen, glaube ich, jetzt GlaxoSmithKline. Vielleicht ist mittlerweile noch eine dazugekommen, I don't know. Die hatten in den 70ern, nachdem also die gesundheitsgefährdende Wirkung von Amylnitrat, also von Poppers, schon bekannt war und das Ganze deswegen verschreibungspflichtig war, einfach zwei Ampullen mit den Basissubstanzen halt verkauft, sodass man sich das dann doch selber mischen konnte. Machten damit also ziemlich viel Geld, sorgten auch dafür, dass das so eine Modedroge wurde und gerade also so in der amerikanischen Disco-Szene, also von Millionen von Menschen im ziemlichen Umfang auch benutzt wurde. Und also die dokumentierten Nebenwirkungen von wirklich Dauergebrauch dieser Substanz sind also mit so Immunschwächezusammenbruch schon eigentlich ganz gut umschrieben. So, und diese gleiche Firma taucht dann eben etwa 10 Jahre später wieder auf, als es halt darum geht, jetzt AIDS-Medikamente durch die Zulassung zu bringen, und sie haben halt ein Pferd im Rennen, das nicht wirklich zulassungsfähig erschien zunächst mal. Das hieß halt ACT, hatte dann noch so andere Präparatnamen und galt eigentlich als hochgiftig, ist dann erstaunlicherweise trotzdem zugelassen worden. Da ist wohl auch ziemlich viel gemauschelt worden bei der Zulassung, und die Nebenwirkungsliste dieses Medikaments liest sich halt tatsächlich wie eine Beschreibung der wesentlichen Symptome von Immunschwächezusammenbruch. Also da ist dann so der Kreis geschlossen für die Verschwörungserzählung. Also dieser Pharmakonzern profitiert jetzt praktisch von der Krankheit, die sie selber produzieren. Also das jetzt bloß mal kurz, diese Verschwörungserzählung zu umreißen. warum wurde das geglaubt? Warum habe ich das geglaubt? Der erste Hauptpunkt war vermutlich, dass ja, so eine Kritik, die man dann einfängt, wenn man diese These vertritt oder wenn man sie damals vertreten hat, oft daneben geschossen hat. Also man wurde dann natürlich sehr schnell mit diesen Leuten in einen Topf gesteckt, die halt so mit moralischen oder religiösen Argumenten gegen AIDS-Kranke vorgingen, also die jetzt tatsächlich mit Gottes Strafe für unsittliches Verhalten und so weiter kamen. Und damit hatte diese These halt relativ wenig zu tun. Es gab also praktisch die Möglichkeit, sich auch mit Leuten, die von dem Thema wirklich viel verstanden haben, mit Ärzten, AIDS-Aktivisten und so weiter, halt auseinanderzusetzen und ihnen lauter Fakten zu präsentieren, die sie meistens einfach nicht kannten. Und so gelang es dann nicht wenigen, auch Buchautoren damals, halt sich zum Experten aufzuschwingen, ohne eigentlich von dieser Materie wirklich Ahnung zu haben. Das waren also dann gar nicht unbedingt Virologen, die dann die populären Bücher über dieses Thema geschrieben haben, sondern eigentlich schon fachfremde Journalisten in aller Regel. Und die galten dann aber eben als Experten für AIDS in diesem Zusammenhang. Die wurden also auch zu bestimmten Panels eingeladen, waren dann also auch gern gesehene Gäste so in bestimmten subkulturellen und auch so esoterischen Zusammenhängen. Und das heißt, es funktionierte hier eigentlich so eine Selbstermächtigungsstrategie für diese Leute. Das heißt, sie galten als Experten, ohne es zu sein. Sie konnten sich also auch mit so einer gewissen Wissenschaftskarikatur da eigentlich beliebt machen. Das heißt, sie benutzten einfach nur den gleichen Jargon und listeten dann einfach hunderte von Quellen auf, die aber überwiegend gar keine wissenschaftlichen Texte sein mussten. Also gerade eben zu diesem Pharmakomplex dann. Und vom Publikum wurde das aber eben teilweise dann sogar als wissenschaftlicher empfunden. Also da das eben auch nicht allen Leuten jetzt so einleuchtet oder präsent ist, woraus sich dann Wissenschaftlichkeit jetzt als Kriterium überhaupt ablesen lässt, woran man das erkennt. Das heißt, es wurden dann eben die dickeren Anmerkungsapparate und dieser noch besser zugespitzte Jargon eben als die bessere Wissenschaft empfunden. Oder einfach jetzt mal plump gesagt, dann einfach 10 Indizien für bedeutender gehalten als ein oder zwei Beweise. Ich habe dieses Problem, also dieser Selbstermächtigung und wie sie dann praktisch funktioniert, an der Stelle mit dem Begriff der Travestie zu fassen versucht. Ist noch so ein bisschen experimentell, vielleicht finde ich da auch noch einen besseren Begriff, aber es geht mir darum, dass Verschwörungstheorie nur sehr selten als solche daherkommt. Also gerade so die übleren Formen davon, da steht ja selten drin, ich bin eine Verschwörungstheorie und ich gehe so. Sondern das kommt immer im Gewand von irgendwas anderem daher. In aller Regel ist Wissenschaft das hauptsächliche Medium, über das das dann vermittelt werden soll. Und da wird Wissenschaft halt immer zu so einer Karikatur, die eben, wie beschrieben vom Publikum, dann als wissenschaftlicher empfunden werden kann. So, also diese Wissenschaftstravestie, wie man das nennen könnte, ist halt so eine Hauptform von dieser Verhüllung oder von diesem Transportmittel, mit dem man dann praktisch in den Diskurs kommt. Die anderen beiden Hauptformen davon sind so eine Politiktravestie und eine Geschichtstravestie, die ich da festmachen würde. Also in Bezug auf die Politik geht es dann darum, halt diese ganzen Entscheidungsfindungsprozesse halt auf meistens Einzelpersonen oder kleine Gruppen zu reduzieren und sich also Politik genau in so einem Szenario vorzustellen, wie es sind halt immer nur so kleine mächtige Gruppen oder Einzelakteure, die halt das gesamte Weltgeschehen lenken und beeinflussen. Und man kann sich dann natürlich selbst als so eine Art Gegenpolitiker aufbauen, also wie das dann zum Beispiel in Amerika Lyndon LaRouche gemacht hat, der so es zwischenzeitlich zum demokratischen Präsidentschaftskandidaten brachte, mit also ganz offenkundigen Verschwörungskonstrukten. Der ist vielleicht so aus dem deutschen Kontext über seine hiesigen Ableger bekannt, das ist dann BÜSO, also Bürgerbewegung Solidarität, die also so auf den ersten Blick so ein bisschen auch links aussehen, sozialistisch irgendwas. Und es geht dann aber schon hauptsächlich auch wieder um die ganzen Drahtzieher dahinter und um die Neokon-Verschwörung und so weiter. Und an dieser Politik-Travestie fällt jetzt wieder auf, es ist natürlich schon klar, dass die allermeisten Menschen auf der Welt irgendwie ausgeklammert werden. Die kommen irgendwie nicht vor. Es gibt halt die eine kleine Gruppe, die sich mit der anderen kleinen Gruppe auseinandersetzt. Also manchmal eben, wie wir es vorhin hatten, mit der eine Geheimdienst gegen die andere Verschwörung, aber manchmal eben auch so Einzelakteure gegen den anderen Einzelakteur. Also wo dann heutzutage natürlich vermutlich dann immer das Hauptziel entweder die Neocons als Gruppe oder eben Bush als Figur ist an der Stelle. Also das zur Politiktravestie und die Geschichtstravestie, die ich noch so als dritte Form auch für bedeutsam halte, funktioniert also ganz ähnlich. Geschichte wird hier also auch auf Sachen reduziert, die so im populären Betrieb halt als Geschichte gelten. Also man zimmert sich dann so einen griffigen Plot. Also fast alle Verschwörungsautoren, die bekannter sind, haben auch eigentlich irgend so eine Gegengeschichte im Repertoire. Die betätigen sich dann also im Grunde als Geschichtsschreiber und haben dann so lange Plots, die über Jahrhunderte hinweg funktionieren, wo dann auch sehr klar ist, wer jetzt die Guten und wer die Bösen sind und wo man sich natürlich dann auch in der aktuellen Situation immer ganz genau verorten kann und weiß, wo man jetzt steht oder wo jetzt alle sich befinden an der Stelle. Und Geschichte erscheint dann auch in aller Regel als so eine Art von sich abrollendem Plan. Das trifft natürlich dann wiederum auf die öffentliche Wahrnehmung an der Stelle, wo halt Geschichte durchaus auch immer ganz gerne so rezipiert und konsumiert wird. Das heißt, die meisten Menschen hängen nun mal irgendeiner Geschichtsphilosophie oder Geschichtsauffassung an, wie offensiv auch immer. Also ob das jetzt religiöse, heilsgeschichtliche Vorstellungen sind oder eben sowas wie historischer Materialismus. Es gibt halt einfach immer irgendeinen Plot, der sich abrollt und wo man jetzt irgendwie das Gefühl hat, wenn da jetzt irgendwas nicht so läuft, wie es ja in der Heiligen Schrift oder im was auch immer Basistext vorhergesagt wurde, dass dann irgendjemand dran gemauschelt haben muss, irgendjemand halt in diesen Ablauf eingreift. Und das ist dann halt natürlich ein prima Target für so eine Weltverschwörungsidee. Also da wäre dann auch der Herr Wisniewski, den wir gerade beim RAF-Phantom schon hatten, ein recht typischer Vertreter, also der halt auch immer solche eigentlichen Geschichten, eigentlichen Plots auch in der Zeitgeschichte ausweist, wie alles hätte passieren müssen, wenn denn die Verschwörung nicht eingegriffen hätte. Also er benutzt halt nicht so häufig wie die Formel im Prinzip. Das taucht also auf einzelnen Seiten dann bis zu 5-6 Mal auf, um halt zu signalisieren, dass es irgendwie so und so hätte sein müssen. Und wir wären also eigentlich dann in seiner Auffassung also auch schon längst in so einer sozialistischen Weltgesellschaft angekommen, vermutlich irgendwie ohne Zionisten dann bei ihm, wenn denn nicht immer in die Geschichte eingegriffen werden würde. Also das jetzt mal so die drei Hauptformen von dieser Verhüllungsstrategie, also das gibt es dann auch noch vermutlich auf anderen Gebieten, aber das sind die, die einem am häufigsten über den Weg laufen. Die Konsequenz aus diesem Problem ist nicht ganz einfach durchzuhalten, weil das Beste, was man machen kann, ist, sich auf dieses Spiel einfach nicht einzulassen. Das heißt, in dem Moment, wo jetzt also irgendjemand aus diesem Hardcore-verschwörungsideologischen Milieu halt ein bestimmtes Thema beim Wickel hat, fühlt sich natürlich dann jeder, der tatsächlich irgendwie Experte auf dem Gebiet ist oder einfach ein bisschen Ahnung davon hat, irgendwie berufen, ihm das jetzt zu widerlegen. Und das funktioniert aber überhaupt nicht. Das heißt, er liefert dieser Verschwörungserzählung eigentlich nur noch mehr Munition, damit sie besser ausformuliert werden kann. Widerlegt werden soll die ja gar nicht. Das ist ja auch gar nicht unbedingt an den Fakten alles überprüfbar. Das ist ja gar nicht der Punkt. Es gelingt nicht selten, diesen Verschwörungserzählungen eigentlich auch den Diskurs dahingehend zu bestimmen, dass erstmal festgelegt wird, worüber überhaupt gesprochen wird. Also welche Themen überhaupt diese Aufmerksamkeit bekommen. Und das sind dann aus diesem Kontext heraus natürlich meistens eher punktuelle Ereignisse, einzelne Personen oder kleine Gruppen. Und es sind ganz selten dann wirklich so komplexere Entwicklungen oder irgendwelche Vorgänge mit vielen, vielen Akteuren drin, sodass die beste Konsequenz, die man daraus ziehen kann, auf jeden Fall darin besteht, eben einfach nicht über diese vorgegebenen Themen zu reden und die jetzt irgendwie haarklein unbedingt widerlegen zu müssen, obwohl das auch seine Berechtigung hat, ohne Frage, sondern einfach über all die Dinge zu reden, die halt in den Erzählungen nicht auftauchen. Weil die müssen ja notwendigerweise lauter Sachen ausblenden, damit die Erzählung funktioniert. Und genau an der Stelle ist das viel größere Potenzial. Also ich habe da vielleicht auch mal ein anschaulicheres Beispiel für, und das sind die Protokolle der Weisen von Zion, die ja vermutlich bekannt sind als so ein Basistext des modernen Antisemitismus. Und der Punkt ist allerdings, dass wir über die Geschichte des Zustandekommens dieser Texte eigentlich nicht so besonders gut informiert sind. Also das heißt, viele Autoren beschreiben das so, als wüsste man, wie die entstanden sind. Allerdings ist das historisch eigentlich nicht haltbar. Also man hat zwar Vermutungen, kann es aber nicht wirklich festmachen, auch gerade weil die Quellen aus der Zeit halt eher nicht wissenschaftlich oder historisch sind, sondern eigentlich schon eher so Literatur. Das heißt, da ist halt jetzt im Grunde über diese Protokolle auch so eine Verschwörungserzählung entstanden, in der dann halt die russische Geheimpolizei eine Rolle spielt und dann gibt es halt noch irgendwelche Adligen, die über ganz Europa miteinander verstrickt sind. Und es gibt auch die Heldenfigur aufklärerisch, dieser eine Jurist, der dann halt immer weiß, was da passiert und alle versucht davor zu warnen. Und das ist eben im Grunde auch alles von seiner Darstellung eigentlich bis heute abgekupfert. Also man hat das hauptsächlich von dieser Heldenfigur selbst. Und also ungefähr genauso glaubwürdig muss man das dann auch einstufen. Also man geht davon aus, dass die Ochrana, also die russische Geheimpolizei, ihre Finger dabei im Spiel hatte, aber mehr weiß man eigentlich nicht darüber. Und an der Stelle fällt jetzt eben auf, dass je mehr über diese Verschwörungserzählung des Zustandekommens geredet wird, desto weniger redet man natürlich irgendwie über alles drumherum, also über den Antisemitismus, der einfach vorher schon längst wirksam war. Je mehr man also zum Beispiel auch in aktuellen Debatten dann bestimmte Äußerungen antisemitischer Natur auf die Protokolle zurückführt und immer abgleicht, ob sie denn da drin schon vorgekommen sind und so weiter, um zu klassifizieren, ob es jetzt antisemitisch ist oder nicht. Durch diese Sachen erweckt man dann schon den Eindruck, dass die Ideen auch daher kommen. Also dass sie halt irgendwie aus den Protokollen irgendwie stammen würden. Und das ist natürlich falsch rum, denn die Protokolle gaben eigentlich schon eher eine weit verbreitete Auffassung in Europa zu diesem Zeitpunkt wieder. Man muss dann eben nicht mehr darüber sprechen, dass halt die europäischen Gesellschaften einfach schon in einem unglaublichen Ausmaß von diesem modernen Antisemitismus befallen waren, ihn selber hervorgebracht haben. Und das ist für antisemitisch motivierte Verschwörungsautoren eben auch sehr wichtig, diese zeitliche Verschiebung. Also man tappt da voll in die Falle. Denn wenn ich das jetzt kausal auf diese Art und Weise umdrehe, dann erscheinen die Protokolle der Weisen von Zion, die 1905 publiziert worden sein sollen, als eine Reaktion auf den Basler Zionistenkongress, also auf die erste organisierte Veranstaltung von Zionisten 1897, hoffe ich sage jetzt nichts Falsches, und nicht mehr andersrum, dieser Zionistenkongress oder diese zionistische Bewegung eben als eine Reaktion auf den europäischen Antisemitismus. Also man kann das damit auch kausal prima umkippen. Also ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, um zu zeigen, dass die beste Methode eben an der Stelle wäre, eben auch über die Geschichte vorher schon zu reden, wenn man denn keine besseren Auskünfte über das Zustandekommen machen kann. Noch kurz halt zu der sagen wir mal, Beurteilung dieser ganzen AIDS-HIV-Problematik jetzt aus heutiger Sicht. Die wissenschaftliche Diskussion ist eindeutig nicht entscheidbar bisher. Also es sind immer noch zahlreiche Wissenschaftler einfach nicht davon überzeugt, dass diese offizielle Version an der Stelle stimmt. Es gab halt eine recht große Konferenz im Jahr 2000 in Südafrika zu dem Thema, die also von der Regierung dort auch anberaumt wurde. Auch deren Abschlussbericht liefert jetzt nicht so wirklich Anlass dazu anzunehmen, das wäre irgendwie entschieden. Diese Verschwörungstheorie mit der Pharmaindustrie ist natürlich dann schon viel komplexer zu bewerten, auf jeden Fall. Ist allerdings auch nicht wirklich auszuschließen. Also es wäre halt auch nicht das erste Mal, dass halt so ein Vorgang stattfindet. Also vielleicht viel besser dokumentiert sind dann solche Sachen wie diese Evolution der Opiate im dann sozusagen im Kosmos der Pharmaindustrie, die also dann Heroin als Entzugsmittel für Morphium auf den Markt brachte und dann eben Methadon als Entzugsmittel für Heroin. Also genau an der Stelle immer von der Kur für die selbstproduzierte Krankheit einfach so ein bisschen mit verdient hat wiederum. Also das gab es halt, solche Sachen gab es in der Tat. Aber wie gesagt, das ist alles auch wiederum sehr schlecht zu entscheiden. Es wäre jetzt hier vermutlich eine gute Konsequenz zu sagen, ich weiß es nicht und sich zu verhalten, als wäre einfach beides wahr, weil es sich auch nicht ausschließt in der Praxis. Also man kann genauso gut Ansteckungsvermeidung betreiben und dann gleichzeitig eben auch sich darum kümmern, dass die Lebensumstände der Leute einfach sich verändern, dass sie halt diesen Risikofaktoren nicht mehr in diesem Ausmaß ausgesetzt sind, außer sie möchten das. Also wenn natürlich jemand tatsächlich vorhat, sein Immunsystem zu zerstören, dann soll ihm das auch freigestellt sein. Ja, also das zu diesem Komplex, also ja, ich hoffe, dass so dieses Travestieproblem an der Stelle jetzt so ein bisschen klar geworden ist. Der dritte Komplex ist jetzt vom Beispiel her zeitlich relativ nah und dementsprechend vermutlich auch allen recht präsent, also diese ganze 9-11-Geschichte. Ich möchte damit jetzt auf einen Begriff kommen, auf eine begriffliche Trennung, von der ich sagen muss, dass sie bisher bei allen Veranstaltungen zu dem Thema eigentlich immer das war, was dann auch im Nachhinein die meisten Nachfragen verursacht hat. Also weil da schlage ich jetzt auf jeden Fall auch eine neue Terminologie vor und trenne das auch an einer ganz anderen Linie als bisher. Aber ich will nicht vorgreifen, also erstmal kurz zu den konkreten Beispielen. Also ich möchte nicht auf die am meisten kolportierten 9-11-Verschwörungstheorien eingehen, weil die habe ich auch zum Zeitpunkt des Ereignisses nicht mehr unbedingt in Betracht gezogen oder maximal wirklich nur sehr kurz. Also all diese ganzen Geschichten von den 4000 Juden oder Israelis, je nach Geschichte, die halt vorgewandt wurden vor den Anschlägen und so weiter, das ist halt alles wirklich hemmungsloser Unsinn, den man auch wirklich einfach nicht weiter betrachten muss. Mir soll es mal um zwei vielleicht so ein bisschen Nebenschauplätze gehen an der Stelle. Das eine dreht sich schon so ein bisschen mehr ums Vorfeld. Also wenn man sich so an 2001 zurückerinnert, ist das sicher noch recht präsent, dieses ganze Szenario globalisierungskritische Bewegung, die also im Sommer es dann irgendwie schafft, bis in alle Massenmedien zu kommen und dafür sorgt, dass halt tatsächlich eine relativ laute Diskussion über bestimmte wirtschaftspolitische Fragen entbrennt überall. Und es gibt dann halt diesen großen Gipfel in Genua, zu dem also auch europaweit, weltweit mobilisiert wird von den Demonstranten. Es gibt auf der anderen Seite halt dann um diesen Gipfel herum eine ziemliche Aufrüstung der Sicherheitsvorkehrungen. Und das ist halt zum Teil einfach schon gegen die Demonstranten gerichtet. Also, keine Ahnung, jetzt Polizei, Barrikaden, Sperren und so weiter, an den Grenzen schon bestimmte Kontrollen. Aber es gibt auch so einen Aspekt, der dann auch in den in der linken Presse halt dann ziemlich skandalisiert wurde, dass also auch solche Sachen auftauchten wie halt ein Flugabwehrgeschütz und auch noch zahlreiche eher so schon militärische Vorbereitungen. Und man jetzt also irgendwie sich dann am Vorabend der faschistischen Machtergreifung wähnte, weil halt man jetzt einfach diese militärischen Mittel da irgendwie auffuhr gegen friedliche Demonstranten, die eigentlich nur die Stadt anzünden wollten. Naja, die Fehlwahrnehmung an der Stelle war natürlich, dass man irgendwo wiederum hauptsächlich sich selbst dann auf dem Schirm hatte. Also jetzt irgendwie dachte, okay, außer diesem Szenario No Globals gegen was auch immer, die Weltwirtschaft ist gerade nichts. Und also völlig übersehen hat, dass diese militärischen Abwehrmaßnahmen, also in der Tat militärische Abwehrmaßnahmen waren, nämlich einfach gegen einen durchaus befürchteten Terroranschlag an dieser Stelle. Also man rechnete einfach im Jahr 2001 damit, dass sowas passieren könnte und dieses Treffen in Genua galt also als ein veritables Anschlagsziel. Also dieses Flugabwehrgeschütz wurde definitiv in den Hafen gebaut, um ein Flugzeug abzuschießen im Notfall. Also daran fällt halt schon so diese Fehlwahrnehmung auf, die dann also auch kurz nach 9-11 im Endeffekt eigentlich eskaliert ist. Also dass dann von sehr vielen Leuten dieses ganze Szenario des Anschlags als so eine Art Reichstagsbrandszenario interpretiert wurde, dass jetzt also den Startschuss gibt zu einer Verfolgung der linken globalisierungskritischen Bewegung. Also das wurde von vielen Leuten so interpretiert. Da könnte man jetzt also ganz simpel auch nochmal auf diese Frage von dem Eigenen zurückkommen, also was sich da natürlich nochmal genauso deutlich zeigt wie in dem anderen Beispiel. Hatte also diese Riesenbedeutung, dass also diese Terrorabwehrmaßnahmen jetzt gegen einen mobilisiert wurden, das hatte natürlich auch, also das wertete die eigene Position natürlich massiv auf. Die andere Assoziation, die ich also, glaube ich, im Moment des Anschlags, als ich davon mitbekommen habe, für kurz hatte, also allerdings auch wirklich nur relativ mal so aufblitzende Assoziation, war Fight Club. Fight Club so als Film zu der Zeit, glaube ich, sehr präsent. Und in der Tat wurde diese Möglichkeit auch in den USA so sehr intensiv diskutiert. Also inwiefern es halt einfach ein ganz ähnliches Szenario war von Leuten, die jetzt wie in dem Film sich also irgendwie illegal, klandestin organisieren, um dann halt die Zentralen der Kreditwirtschaft anzugreifen. Also die Assoziation war bei mir halt relativ schnell verflogen, als irgendwie klar wurde, dass sich da keiner drum gekümmert hatte, jetzt dafür zu sorgen, dass keiner im Gebäude ist, dass die Wachmannschaften von ihnen selbst stammen und spätestens in dem Moment, als man merkte, wie viele Unbeteiligte mit in diesen Flugzeugen saßen. Aber die Assoziation gab es kurz und die deutete ja dann auch eher auf so ein binnenamerikanisches Szenario hin und also jetzt weniger darauf, dass irgendjemand von außen das angegriffen hätte. So, und da taucht jetzt auch der Punkt auf, wo ich halt nochmal sage, also es wurde halt einerseits vieles von diesen Verschwörungssachen geglaubt aus den gleichen Gründen wie bei den anderen Beispielen, also diese Vorstellung vom eigenen, das angegriffen wurde, oder eben auch dieser schnell erwerbbare Expertenstatus, den man dann hatte, wenn man irgendwo aus dem Internet halt irgendwas präsentieren konnte, sage, hier, davon habt ihr noch nichts gehört, und dann wurden die Leute plötzlich Experten für Gebäudestatik und Sprengstofftechnik und Flugsicherung und keine Ahnung, was sie vorher alles überhaupt noch nicht auf dem Schirm gehabt hatten. Also das funktionierte ganz ähnlich, aber das dritte Ding war hier natürlich auch die Informationslücke einfach. Also das heißt, als dann irgendwann diese Figur Bin Laden im Fernsehen aufpoppte, gab es dann einfach europaweit, glaube ich, diese Reaktion, Moment, wer ist denn das überhaupt? Wie kommen die denn jetzt eigentlich so schnell auf diese Figur? Und das war aus der amerikanischen Debatte heraus natürlich überhaupt nicht so ein kurzer Schluss. Also da war Bin Laden als möglicher Hintermann eines solchen Anschlags, also schon irgendwie die Nummer eins auf der Liste. Also er war schon im Frühjahr 2001 in den Vereinigten Staaten in Abwesenheit verurteilt worden wegen dieser Anschläge auf den einen amerikanischen Zerstörer und diese eine Botschaft. Er war zum Public Enemy Number One ausgerufen worden und außerdem tauchte er also auch schon bei Clinton in zahlreichen Regierungsansprachen auf, also einfach als Beispiel für den Terrorismus, gegen den man sich zur Wehr setzen muss. Also da war es jetzt eigentlich eher andersrum, dass es also so auf der Hand lag, dass es jetzt wohl aus dieser Ecke kam, dass es also schon da eher so dieser verschwörungsideologischen Motivation bedurfte, das jetzt anders anzufassen. Also da hatte man hier jetzt, glaube ich, eher auch mit dieser Informationslücke zu kämpfen. Und ich habe es immer noch nicht nachrecherchiert, wann ich eigentlich das erste Mal überhaupt über die Information stolperte, dass Bin Laden in Amerika schon längst verurteilt war. Aber es hat sicherlich mindestens ein halbes Jahr gedauert, so in meiner Erinnerung. Das kann auch an selektiver Wahrnehmung gelegen haben dann an der Stelle, aber ich glaube, so richtig präsent war die Information nicht. Also hier kommt jetzt sozusagen auch nochmal rein, dass Verschwörungserzählungen also auch sehr davon profitieren, dass Menschen immer die gleichen Informationskanäle benutzen und sich möglicherweise einfach auch sehr fern des entsprechenden Ereignisses informieren. Also je nachdem, wo es dann stattfindet, sich also trotzdem aus den deutschen Sekundärmedien oder eben möglicherweise auch aus irgendeiner Szene-Kolportage dann informationell bedienen. Und das ist natürlich auch ein prima Weg, um einen Haufen Sachen überhaupt nicht mitzubekommen, die das also durchaus sofort entkräften würden. An dem 9-11-Komplex ist allerdings jetzt etwas sehr Bedeutsames eigentlich zu sehen, denn ohne Frage hat es also in diesem ganzen Zusammenhang, gerade eben in Bezug auf die Vorbereitung der Anschläge, das ganze Vorspiel dazu, Unmengen von Vertuschungen und Ungereimtheiten gegeben. Also auch der offizielle 9-11-Commission-Report also ist ja praktisch voll von solchen institutionellen Schlampereien, die einfach stattgefunden haben, die verschiedenen Sicherheitsbehörden, die nicht kooperiert haben, sondern eigentlich eher noch so einen Kleinkrieg gegeneinander geführt haben, lauter Informationen ist nicht nachgegangen worden und so weiter. Also da wurde schon irgendwie klar, man hätte es möglicherweise sogar verhindern können. Und dieser Commission Report ist jetzt an der Stelle eben auch ein sehr interessantes Dokument, weil er eben mehreren Informationen nachgeht, die also definitiv aus der Verschwörungsszene einfach mal stammten und damit also auch wirklich teilweise stichhaltige Argumente in der Hand hatte. Das heißt, wenn jetzt hier also der Zweifel an dieser offiziellen Darstellung und dieses Nachrecherchieren völlig berechtigt war und also auch produktiv war, wenn also sogar die Verschwörungstheorie, also diese Szene, die sich darum in Amerika ja viel umfangreicher schon gebildet hat, diese produktive Rolle gespielt hat, dann stellt sich eben schon die Frage, wo ist eigentlich das Problem? Also wenn jetzt Verschwörungstheoretiker an der Stelle eigentlich eine sinnvolle Rolle spielen, wie grenze ich das jetzt zu den Sachen ab, die ich für problematisch erkläre? So, und ich habe halt zu diesem Zweck jetzt eine begriffliche Trennung vorgenommen. Das heißt, ich behalte einfach mal auf der einen Seite diesen Begriff der Verschwörungstheorie bei, also gerade, also weil er auch für diesen offenen Diskurs, den es gerade eben in Amerika da gibt, weiterhin auch synonym zu gebrauchen ist. Das ist natürlich keine besonders treffende Bezeichnung im Endeffekt, weil das wenigste davon ist wirklich Theorie in dem Sinn. Und dieser Verschwörungstheorie würde ich jetzt halt verschwörungsideologische Auffassungen entgegensetzen, die ich mit dem Begriff Konspirationismus bezeichnet habe. Also den gibt es auch in zwei Fachtexten, habe ich ihn schon gefunden, allerdings sind die jetzt auch nicht so sonderlich bekannt. Also es ist schon irgendwie mal so eine gewisse Neuprägung an der Stelle. Ich habe das mal versucht, definitorisch zu fassen. Also da lese ich jetzt mal ein kleines Stück nochmal vor. also diesen Widerspruch. Im Versuch einer Definition des Konspirationismus könnte also gesagt werden, dass sich das gefährliche Verschwörungsdenken dadurch auszeichnet, dass es entweder klassisch die zentrale Steuerung aller relevanten politischen und sozialen Entwicklungen durch eine einzelne Gruppe von Verschwörern behauptet, also was dann historisch eben die Illuminaten oder die Freimaurer waren oder was in der Gegenwart dann eher eben die Bilderberger oder die Neocons wären, oder dass es von der verschwörungstheoretischen Erklärbarkeit aller relevanten politischen und sozialen Entwicklungen ausgeht. Das ist vielleicht sogar noch was, was man mittlerweile häufiger antrifft, dass also gar nicht unbedingt so eine klare Target Group da existiert. Da drückt man sich vielleicht auch einfach ein bisschen drum rum, um sich da nicht festlegen zu müssen, sondern man sagt, es gibt aber immer irgendwas, was dahinter ist, irgendeine eigentliche andere Geschichte, wie auch immer sie aussehen mag. Beide Formen nenne ich in Abgrenzung zur kriminalistischen oder offenen Verschwörungstheorie Verschwörungsideologie oder Konspirationismus. Und ich habe die Trennung jetzt auch nochmal an verschiedenen Kriterien versucht, so ein bisschen aufzuzeigen, also an denen man das auch ein bisschen erkennen kann, wo die Unterschiede liegen. Während die offene Verschwörungstheorie vor allem einen begründbaren Zweifel an regierungsamtlichen Darstellungen vertritt, geht der Konspirationismus von der fast vollständigen Funktion von Regierungen als Werkzeug der einen oder irgendeiner Verschwörung aus. In besonderen Fällen ist die Regierung selbst die Verschwörung. Geht es in der offenen Verschwörungstheorie um Ausweitung der Quellenbasis ins Merkwürdige, schwer erklärbare oder Verfängliche, ist es im Konspirationismus der Rückgriff auf bestätigende Quellen, egal woher sie stammen. Ist in der offenen Verschwörungstheorie im Grunde klar, dass mithilfe heuristisch angesammelter Indizien und anschließender freier Assoziation nur Mutmaßungen angestellt werden können, sich aber nichts beweisen lässt, wird im Konspirationismus das assoziative Denken als Beweismittel der analytischen Logik mindestens gleichgestellt, wenn nicht sogar höher eingestuft. Also da sind dann halt möglicherweise irgendwelche bedeutungsvollen Zufälle, wie das dann immer heißt, irgendwelche Zahlen, die irgendwo auftauchen, irgendwelche Symbole, die dann also plötzlich erheblich mehr gelten als jeder logische Einwand an der Stelle. Gibt es in der offenen Verschwörungstheorie noch jede Menge Spielraum für menschliches Versagen, Schlamperei, bürokratische Fehlentscheidungen und banale Zufälle, folgt im Konspirationismus beinahe jedes Ereignis dem ausgeheckten Plan und ist praktisch jedes Zeichen mit Bedeutung überladen. Also da auch, wie gesagt, wie in dieser Geschichtstravestie, jetzt sozusagen dieser Plan, der sich da abrollt, wo die Ereignisse im Grunde schon vorherbestimmt sind oder von irgendjemandem schon in dieser Weise arrangiert wurden. Werden in der offenen Verschwörungstheorie meist wirklich neugierige Fragen gestellt oder Rätsel formuliert, sind alle Fragen im Konspirationismus eigentlich schon beantwortet oder werden bei abweichender Antwort sofort verworfen. So, also ist jetzt vermutlich auch schon klar, dass es jetzt nicht wirklich so eine Schwarz-Weiß-Trennung ist an der Stelle. Also diese Charakteristika sind jetzt gar nicht so, dass sie sich an allen Punkten wirklich ausschließen würden und die treten auch oft sozusagen in Mischungen auf. Man kann also bei vielen Sachen nicht eindeutig jetzt sagen, das gehört jetzt da oder dahin. Es gibt aber eben schon Exponenten, an denen es wirklich deutlich ist. Also auf der, sage ich jetzt mal, auf der Seite der offenen Verschwörungstheorie wären dann auf jeden Fall so Elemente der amerikanischen Verschwörungsszene zu nennen. Also viel, was dort im Internet passiert, um diese Akte X-Fangemeinde zum Beispiel, die sich da also schon sehr offen spielerisch eigentlich auch mit befasst. Oder eben dann ein bisschen ernsthafter, das, was in den 80ern aus diesem Verschwörungsmagazin Kritik hervorging, wo also teilweise zwar auch die reine Kolportage stattfand, also auch bis hin zu wirklich grässlichen Sachen wie Holocaustleugnung und so weiter, auf der anderen Seite aber genauso auch schon das Verschwörungsdenken kritisiert wurde oder auch psychologisch auseinandergenommen wurde. Also es finden sich dann auch immer wieder Texte wie 20 Seiten über die möglichen Verstrickungen von Karl Marx in irgendwelche Geheimorganisationen, wo dann der Autor aber zu dem Schluss kommt, dass praktisch alles, was da vorgebracht wird, eigentlich in keiner Weise haltbar ist. Er war dann vielleicht mal hier kurz in der Nähe oder hat da mal jemanden gekannt oder ist dann aus irgendeiner Burschenschaft nach einer Woche wieder rausgeworfen worden. Aber mehr ist dann da nicht. Also die sind dann wirklich in dem Sinne offen. Das gibt es in Amerika also relativ viel, also ist allerdings dort auch nicht wirklich dominant. Und auf der anderen Seite gäbe es dann Exponenten wie eben gerade Gerhard Wisniewski, den ich ja jetzt schon zweimal erwähnt habe, bei dem dann also schon sich in der Zwischenzeit seit dieser RAF-Geschichte also alles ein bisschen ideologisch verdichtet hat und der also jetzt bei den Lügen im Weltraum angekommen ist, also nochmal versucht, die Mondlandung als Fake auszuweisen. Es gibt auch noch von ihm Bücher über 9/11, die also auch vor Konspirationismus so in dieser reinen Form wirklich nur so strotzen. Also da ist halt maximal so die Andeutung irgendeiner offenen Recherche, aber die wird in der Form kaum noch betrieben. Er ist ja dann auch irgendwann tatsächlich dann auch vom WDR, glaube ich, nicht mehr beschäftigt worden, aus solchen Gründen, weil sie also sagen, das ist alles nicht wirklich haltbar, was da kommt. Die Konsequenz aus dieser Unterscheidung ist jetzt also wieder einerseits wirklich, sich das vielleicht einfach zu verkneifen, jetzt immer auf Verschwörungstheorie allgemein so einzuhauen, weil ich also sagen würde, dass das also abgesehen davon, dass es halt auch ein bisschen sinnlos ist, von diesen Leuten meistens gar keine richtige Bedrohung ausgeht in den meisten Fällen, ist es auch kontraproduktiv, weil man sich also eine ganze Menge Informationen einfach vom Hals hält, die vielleicht nützlich sein könnten. Zum anderen aber eben tatsächlich dann in der Trennung auch den Konspirationismus, diese Verschwörungsideologie wirklich als eine sehr gefährliche politische Kraft einfach mal ernst zu nehmen, also das jetzt eben nicht in diese Spinnerecke nur stellen zu wollen, weil in dem Moment, wo jemand dann genügend Leute von so einer Verschwörungstheorie überzeugen kann, dass sie halt wahr ist, ist das also als politische Kraft einfach unglaublich wirksam. Also es gibt eigentlich fast keine effektivere Feindmarkierung, also auch tatsächlich Feinde, die dann wirklich ausgelöscht werden müssen. Man kann also polemisch wirklich auch sagen, dass es durchaus besser ist, wenn es mehr Verschwörungstheorien gibt, als wenn es halt nur noch eine gibt. Das ist also dieses gesunde Misstrauen, das sich also in so einer offenen Verschwörungsszene also immer wieder artikuliert, so gegen verschiedene Behörden oder Sicherheitsorgane oder eben auch Großunternehmen, dass das also durchaus sinnvoll ist. Außerdem lenkt das also auch nochmal zu so einer ganz anderen Konsequenz, die ich also auch insgesamt aus dem Thema jetzt ziehen würde, was sich so unter dem Begriff der Interessenbewusstheit irgendwie mal gesammelt habe. Das heißt, der Konspirationismus ist jetzt so in der Form heute kein lösbares Problem, weil er sich einfach aus bestimmten Quellen nährt, die vermutlich erstmal nicht versiegen werden. Den meisten Menschen gibt es einfach diesen Widerstreit zwischen ihrem Selbstbild oder eben dem Bild, das sie von ihrem eigenen Kollektiv haben, und auf der anderen Seite eben der gesellschaftlichen Praxis oder ihrer eigenen Lebenspraxis, die natürlich genauso einfach von Interessenverfolgung, Verwertungslogik und so weiter diktiert ist. Das heißt, es gibt zwar die Möglichkeit zu leugnen, dass man seine Interessen verfolgt, oder man kann natürlich auch irgendwas dagegen haben, dass man das tut, aber es ist den allerwenigsten Menschen irgendwie möglich, sich dem wirklich zu entziehen. Und das nagt natürlich irgendwie so an dieser Selbstwahrnehmung. In diesem Widerstreit nistet einfach der Konspirationismus, weil er einfach ein prima Ticket bietet, um jetzt einfach sagen zu können, das eigene ist eben wirklich toll, man steht tatsächlich auf der richtigen Seite, das eigene Kollektiv ist aus sich heraus konfliktfrei und die Bedrohung muss irgendwie von außen kommen, muss von irgendeiner kleinen sinisteren Gruppe irgendwie erst herbeigeführt, eingeschleppt werden. Also jetzt vielleicht auf Deutschland bezogen, wir leben dann eben in der sozialen Marktwirtschaft, in der besten gesellschaftlichen Ordnung, die sich bisher ausgedacht wurde, sind also die meisten Menschen halten sich dann hier in irgendeiner Form für, was weiß ich, sozial, ökologisch, pazifistisch, moralisch, keine Ahnung. Und an der Stelle müssen die Probleme natürlich irgendwie von außen kommen, die können ja gar nicht von uns verursacht werden. Die kommen dann halt von den Ausländern oder von den Heuschrecken oder wer auch immer das dann ist. Und deswegen würde ich dafür plädieren, dass man muss jetzt nicht unbedingt auf diesen Verschwörungsfilm aufspringen und sich an dem Diskurs beteiligen, auch wenn das durchaus erheblich mehr bringt, als man gemeinhin glaubt. Aber es wäre sinnvoll, also als Gegenstrategie, also so eine gewisse Interessenehrlichkeit einfach in die Debatte zu bringen und einfach sich da auch nicht mehr selbst zu bescheißen und so zu tun, als würde man mit diesem ganzen Spiel von Verwertung und Nutzen irgendwie nichts zu tun haben. Das heißt also, diese Grundvoraussetzung, man könnte jetzt an dem praktischen Beispiel des Irakkriegs, dieser Situation vorher vielleicht einfach ganz gut illustrieren, wenn man jetzt immer mal wieder in solche Debatten verwickelt wird über die Interessenverfolgung der Amerikaner an der Stelle, einfach dann darauf hinzuweisen, inwiefern eben das Interesse der deutschen, hauptsächlich Rüstungsindustrie, sich eben vorher ganz genauso stark artikuliert hatte, also auch durchaus eine Lobby gebildet haben, um dann eben auf die Regierung einzuwirken, da sie also auf keinen Fall diesen lukrativen Geschäftspartner im Irak verlieren wollten. So, und an der Stelle, wo ich das jetzt einfach nur dagegen halte, ist es auch gar keine denunziatorische Aussage mehr, jetzt, um zu sagen, oh, das sind jetzt ganz finstere Vorgänge, über die wir da reden, sondern es ist einfach ganz banal nur einfach der gleiche Film. Das heißt, sie haben einfach nichts weiter getan, als ihre Möglichkeiten auszuschöpfen, da an irgendeiner Stelle Einfluss zu nehmen. Und that's it. Also Verschwörungen oder eben auch so eine Absprachen sind in aller Regel also durchaus sehr rationale Vorgänge, wenn sie denn tatsächlich irgendwo anzutreffen sind. Und das Irrationale ist dann schon immer eher die Verschwörungsideologie, die sich darüber bildet. Ja, also so viel erstmal von mir. Wir können gerne erstmal eine kurze Pause machen und dann gerne noch ein bisschen diskutieren. Hier liegt ein Exemplar dieser Entschwörungstheorie dieses Buches aus. Kann man also gerne mal anschauen. Ich habe jetzt leider nicht genug mit, um welche verkaufen zu können, aber auf dem Handout steht meine Weblog-Adresse drauf, also classless.org. Da gibt es die dann zu beziehen. Ja, also. Ja, oder so hier einfach über den Infoladen, kann man dann sehen. Okay, aber erstmal kurze Pause.